gehört. Ich bin eigentlich ein Schwabe, ja, das kann sein, dass das immer mal zwischendurch so ein Sch irgendwie durchflitzt, ja. Also ich hoffe, ihr versteht mich, ich streng mich an, dass ihr mich gut versteht. Genau, ich bin mit meiner Familie vor anderthalb Jahren nach Wiedenest gezogen. Ich war davor Jugendpastor in einer Gemeinde in Augustfehn bei Ostfriesland da oben, ja. Schöner Ort, schöne Landschaft. Ich habe es genossen, wir haben es geliebt. Aber dann hat uns Gott wirklich hier nach Wiedenest geführt, an das Forum Wiedenest. Und werde ich vielleicht nachher noch ganz kurz ein paar Sätze zu sagen, was das Forum Wiedenest ist. Genau, und dort ist meine Aufgabe, dass ich in einem Team mit zwei anderen Kollegen deutschlandweit Jugendarbeit machen darf. Ich leite so den Bereich und wir ermutigen Jugendgruppen, feiern die Pfingstjugendkonferenz, vielleicht habt ihr schon mal von der gehört. Wir coachen oder beraten Jugendgruppen. Heute Nachmittag bin ich auch bei euch im Jugendmitarbeiterteam und wir werden mal gucken, was so der Stand der Jugendarbeit hier bei euch ist und was wir vielleicht miteinander auch weiterentwickeln können. Und das ist wirklich mein Herz, meine Leidenschaft bei der jungen Generation, dass wir schauen, wie können wir junge Generationen ermutigen, wirklich Jesus mit großer Leidenschaft zu folgen. Es werden so viele Eindrücke in das Leben der jungen Menschen geworfen. Und es ist so schwer, auch da wirklich einen Weg zu finden, sich zu entscheiden. Und ich glaube, dass der einzige Weg ist, dass sie Jesus Christus wirklich für ihr Leben kennenlernen. Dass sie von ihm Wegweisung erfahren. Und das ist meine große Leidenschaft und deswegen mache ich diesen Job und ja, bin gespannt eben auch auf heute Nachmittag. Ihr dürft gern dafür nachher auch noch beten, dass das eine gute Zeit wird. Wie gesagt, wir sind vor anderthalb Jahren nach Wiedenest gezogen und wir mussten erstmal ein halbes Jahr als Familie, ich habe eine Frau und zwei kleine Töchter, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen mit 45 Quadratmetern. So, das war erstmal eine kleine Herausforderung für uns, aber es war toll. Es war wirklich eine tolle Zeit, ja. Aber genau, man muss sich erstmal darauf einstellen. Das Schöne war aber, dass wir wussten, in einem halben Jahr werden wir in ein Haus ziehen dürfen, in dem wir jetzt heute leben, wo Gott uns wirklich überrascht hat und geschenkt hat, unfassbar, wo wir über 7 Zimmer haben auf einmal, 170 Quadratmeter, alles viel zu groß, ja, wir verlieren uns manchmal suchen wir uns im Haus, so ungefähr, und es ist wirklich ein Riesengeschenk, dass wir dort leben dürfen und jetzt ein Haus haben dürfen, wo wir viel Platz haben, auch für Gäste, wo wir Leute aufnehmen können, wo wir Jugendliche oder Menschen ermutigen können und sie einfach auch an unserem Leben teilhaben lassen können. So sehen wir das wirklich als ein Riesengeschenk. Aber ich muss sagen, mit diesem Umzug, das war mir im Vorfeld vielleicht gar nicht so bewusst, kam auch eine ganz andere Verantwortung auf einmal auf mich zu. Plötzlich muss ich dafür sorgen, dass unser Garten einigermaßen sauber aussieht. Ja, ich verrate euch mal was, unser Nachbar, ja, der schneidet seine Hecke tatsächlich mit einer Nagelschere. Ja, so, das ist schon Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, habe ich ja, wow, da muss ich mich ganz schön ranhalten und ich war überhaupt kein Gärtner davor, ja. Es ist einiges zu tun, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeit in meinem Leben damit verbringen werde, Unkraut zu rupfen oder mich mit Themen auf Internetseiten zu beschäftigen, wie bekomme ich Unkraut aus dem Rasen raus oder so, ja. Weil der Nachbar könnte sich ja aufregen. Und außerdem möchte man es ja auch schön haben, ja. Man möchte es schön haben und es ist so eine Verantwortung auf einmal, die da mitschwingt, ja. Das Haus in Stand zu halten oder den Ansprüchen meiner sehr kreativen Frau irgendwie auch gerecht zu werden, ja. Wenn sie wieder ein neues Projekt hat, wo ich gedacht habe, Mensch, wir haben doch erst letzte Woche, oder? Ja, aber es muss, ja, okay. Vielleicht kennt ihr das, ihr lieben Männer. Es ist aber auch was Schönes, unseren Frauen damit zu dienen, ja. Genau, und ich entdecke mich eben in letzter Zeit sehr, sehr oft in meiner Arbeitshose draußen im Garten und es hat mich wirklich, also wie sagt man so, angefixt, ja. Ich möchte wirklich, dass unser Rasen unkrautfrei ist, ne. Und dann fängst du an und stichst da aus, ne. Und dann hast du irgendwie so einen braunen Fleck und denkst, mit dem Unkraut sah es auch gar nicht mal so schlecht aus, ja. Jetzt hast du überall hier irgendwelche braunen Stellen. 3 Tage später guckst du wieder und das nächste Unkraut wächst aus dieser braunen Stelle heraus. Und es ist einfach ein Kampf ohne Ende. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier so einen Hobbygärtner unter euch. Ja, können wir nachher einen Kaffee zusammen trinken. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben in meiner noch Unerfahrenheit. Aber wisst ihr, es ist für uns wirklich ein Traum, diesen Garten haben zu dürfen überhaupt. Wir lieben diesen Garten und wenn es manchmal, es kommt vor, dass es auch im Oberbergischen mal nicht regnet, ja, wenn es so ist, dann nutzen wir den Garten sehr, sehr gern. Wir haben uns so eine Überdachung noch hingebaut, weil wir gesagt haben, selbst wenn es eben mal regnet, wollen wir draußen sitzen. Wir wollen den Garten genießen. Und das ist so was Gutes. Eine Abendstunde, vielleicht bei einem Glas Wein, in guter Gemeinschaft mit Freunden, mit Menschen zu sitzen und es einfach zu genießen. Dann preisen wir Gott und sind ihm einfach unheimlich dankbar dafür, was er uns gibt. Und wisst ihr, ich musste so, als ich mich vorbereitet hatte für den Gottesdienst heute, musste ich so dran denken, generell ist das so ein gutes Sinnbild für Gemeinde, habe ich gedacht. Gemeinde ist ein Ort, wo viel gearbeitet und viel gepflegt werden muss. Und da wachsen schöne Blumen auf, ja, da gibt es, wow, schöne Bäume, Blütenzeit. Und dann sind dann aber auch parallel manchmal so Dinge, die richtig Mühe machen, oder? Es ist gleichzeitig, es ist ein Ort, an dem ich mich investieren muss. Aber gleichzeitig soll Gemeinde auch ein Ort sein, wo ich auftanken kann, wo ich ermutigt werde, wo ich aufgebaut und gestärkt werde. Und wisst ihr, ich kenne wirklich eure Gemeinde überhaupt nicht. Ich habe einmal ganz kurz hier telefoniert und mal reingehört, was heute ansteht, aber viel mehr weiß ich nicht. Und ich kenne auch nicht deine persönlichen Gedanken über diese Gemeinde hier, in die du gehst. Ich will uns heute Morgen ermutigen und vielleicht auch herausfordern, darüber nachzudenken, mit welchen Werten du oder ihr als Gemeinde diese Gemeinde lebt. Und wie du ganz persönlich über diese Gemeinde sprichst und denkst. Darum soll es heute Morgen gehen. Wisst ihr, es ist grundsätzlich leider so mein Eindruck, dass wenn ich mit verschiedenen Leuten über ihre Gemeinden spreche, dass mehr immer über diese Arbeit, über das Unkraut und so die Flecken innerhalb der Gemeinde gesprochen wird. Ich entdecke, viele sind wirklich müde, sind entmutigt, sehen Gemeinde nur noch so als eine Dauerbaustelle an. Und dann wird oft so über die Gemeinde so aus einer beobachteten Perspektive so gesprochen. Kennt ihr das vielleicht so? Ja, die Gemeinde, die sollte mal wieder, ja. Ach, die Gemeinde, die könnte mal wieder. Wenn doch die Gemeinde mal wieder und so weiter. Früher, da war die Gemeinde, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob du solche Aussagen kennst von anderen, vielleicht auch von dir selbst. Ich entdecke mich oft, dass ich so auch über meine Gemeinde spreche. Über die Dinge, die mich irgendwie stören, die mir schwerfallen. Wisst ihr, aber das kann manchmal so demotivierend sein, weil es so jede Hoffnung irgendwie fehlt. Die Leidenschaft für Gemeinde. Die Freude an der Gemeinde. Die Freude aneinander und an der Gemeinschaft. Wie geht es dir, wenn du an die Gemeinschaft der Gemeinde denkst? Weckt es in dir eine Leidenschaft? Sagst, ja. Am liebsten hätte ich jeden Tag Gottesdienst. Am liebsten würde ich jeden Tag mit meinen Geschwistern Zeit verbringen. Es ist so eine tolle, tolle Gemeinschaft, die wir leben. Ist es das? Wie ich schon gesagt habe, ich entdecke, dass so viel negativ über Gemeinde gesprochen wird. Und ich glaube, wir müssen füreinander beten. Ich habe keine Ahnung, wie ihr über eure Gemeinde sprecht. Ich hoffe, ihr redet anders darüber. Aber es ist mein Wunsch, dass wir füreinander auch einstehen. Für die Gemeinden in Deutschland. Dass wir füreinander beten. Weil es viel durcheinander gibt. Und es macht mich wirklich traurig. Und ich, wisst ihr, ich finde es so faszinierend, wenn ich die Bibel lese und Gott höre, wie er von uns und seiner Gemeinde schwärmt. Es ist unfassbar, wie Gott von seiner Gemeinde schwärmt. Wenn Gott in seinem Wort über uns, über seine Kinder, seine Gemeinde spricht, ihr Lieben, dann höre ich Liebeserklärungen ohne Ende. Wenn er über sein Volk gesprochen hat, da höre ich so viele treue Versprechen sagen, ich bleibe dieser Gemeinde, ich bleibe diesen Haufen treu. Ich gehe mit ihnen durch dick und dünn. Ich bleibe ihnen treu. Wir lesen davon, dass Gott Loblieder über uns anstimmt. In Zephania lesen wir das. Das ist interessant, ne? Wir singen ja immer Loblieder zu Gott. Und da heißt es, Gott stimmt ein Loblied über dich an. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du das glauben? Gott stimmt ein Loblied über dich, über uns an. Seine Gemeinde, die beschreibt er als eine Braut. Ja? Ihr werdet bald heiraten. Ja, das ist so der Tag, wow, da wirst du dann sehen, ich habe es auch schon erlebt, da ist man geflasht, ja, Wahnsinn, wenn dann die Frau reinkommt in ihrem Kleid, das ist so der Moment, wo alles, alle drauf warten, alles wurde daraufhin vorbereitet, die Begegnung mit der Braut, und genauso ist es mit Christus, der sich so freut auf diesen Tag, der eines Tages kommen wird, wenn er vereint ist, wenn wir vereint sind mit ihm, seiner Braut. Sind wir. Und er schreibt darüber, sie wird makellos, ohne Schmutz vor ihm stehen. So beschreibt Gott seine Gemeinde. Also uns. Ja? Er spricht von einer gereinigten und geheiligten Gemeinde. Beschreibt sie als ein Bauprojekt, ja, wo er der Eckstein ist und alles zusammenhält. Wo er das Fundament ist und sagt, hier gehe ich nicht weg. Hier stehe ich zu. Und das ist kein kleines Backsteinhäuschen, ihr Lieben, sondern ein großes Bollwerk, ein großes, großes Gebäude. Wo Jesus sagt, selbst die Hölle, selbst der Teufel, er kann noch so laut brüllen, wie er will. Er kann an euch schütteln, aber er wird euch nicht zerbrechen können. Er kann dieses Gebäude nicht einreißen. Wisst ihr, Gott prahlt mit uns. Gott ist stolz auf uns. Er präsentiert sich mit uns. Er sagt, ihr seid meine Repräsentanten auf dieser Welt. Und ich bin dankbar dafür. Gott achtet uns so sehr. Wir sind ihm so viel wert. Ihr Lieben, ansonsten wäre dieser ganze schreckliche Aufwand mit dem Kreuz und dem Ganzen, es hätte sich doch nicht gelohnt. Es hätte sich nicht gelohnt, wenn wir nicht sein großer Schatz wären. So spricht Gott über uns. Vielleicht fragst du dich, ist Gott über die Jahre doch ein bisschen altersblind geworden? Ja? Sieht er nicht die Details? Sieht er nicht doch irgendwo die Sünde und die Dinge, die in unserem Leben sind, in unseren Gemeinden herrschen, dieses Durcheinander? Ich meine, Gott, was ist mit dir los? Und ganz ehrlich, wenn wir die Gemeinden in der Bibel anschauen, waren sie kein Deut besser wie wir. Deswegen wird er auch sein Wort nicht revidieren. Ihr Lieben, Gott ist keineswegs blind geworden. Er sieht sogar noch tiefer und noch mehr, als wir wahrnehmen und sehen würden. Er sieht das Unkraut, er sieht die Flecken, er sieht das alles. Aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen Gott und uns ist? Er schaut nicht zuerst auf das, was wir tun, sondern auf das, wer wir sind. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselsatz für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Gott schaut nicht zuerst auf das, was wir tun, sondern auf das, wer wir sind. Und wir beurteilen meistens immer erstmal darüber, was wir sehen. Das, was der andere tut. Das, was passiert. Das, was da ist. Aber Gott schaut zuerst darauf, auf das, wer wir sind. Und wir wollen zusammen jetzt in den Kolosserbrief mal einsteigen. Kapitel 3, ab Vers 12. Weil Paulus nämlich dort damit beginnt und beschreibt, wer wir sind. In Kolosser 3, Vers 12, er beginnt so, Geschwister, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Er schreibt von Geschwistern, ihr Lieben, das ist genau der Punkt. Es geht um eine Familie. Es geht darum, dass wir Gottes Familie sind. Wir sind Geschwister in Jesus. Das betrifft jeden, der in seinem Leben gesagt hat, Gott, ich will, dass du mein Vater bist. Ich möchte dir folgen. Ich möchte von dir empfangen. Ich will hören, welche Gedanken du über mein Leben hast. Ich will, wie wir gerade gesungen haben, ich will alles nach dir ausrichten. Sei du mein guter Vater. Und über diese Person sagt er, du bist erwählt. Du bist herausgewählt. Du bist herausgewählt zu seinem heiligen Volk. Wir dürften uns eigentlich auch mit heilig ansprechen, ja? Heiliger Jörg, ja, so. Ja. Würde ein bisschen komisch kommen, aber das ist, was unsere Identität ist. Wir sind heilig gemacht worden, ihr Lieben. Wir sind sein heiliges Volk. Das muss uns immer wieder deutlich werden. Du musst mal überlegen, wie viele unzählbare Menschen sind in den letzten 100 oder 1000 Jahren, hier über diese Welt gegangen. Wie viele Millionen Menschen leben auf dieser Welt. Und Gott sieht dich. Und Gott sieht dich. Glaubst du das? Gott sieht dich. Du läufst nicht über diese Welt und bist einfach einer von vielen. Nein, du bist wertvoll in Gottes Augen. Und Gott möchte dein guter Vater sein. Gott möchte dein guter Vater sein. Und das nicht aufgrund dessen, weil du irgendwie was Tolles bist, oder Tolles getan hast, weil du schön aussiehst, ja, weil du so nett bist. Nein, sondern aufgrund dessen, wer du warst, nämlich ein geliebter Sünder. Jesus liebt dich nicht aufgrund deines perfekten und tollen Lebens. Das ist nicht der Grund. Er liebt dich einfach, weil du sein Geschöpf bist. Er hat dich geliebt, als du Sünder warst, und jetzt bist du sein geliebtes Kind Gottes. Und nichts kann dich aus dieser Liebe reißen. Nichts. Und weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und hast schon viel über Gott gehört. Hast aber noch nie für dich diese Entscheidung eigentlich getroffen und gesagt, ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte ein Teil dieser Familie sein. Eigentlich möchte ich in der Gegenwart Gottes leben. Aber vielleicht hast du immer gedacht, boah, das ist einfach eine Nummer zu groß noch für mich. Da bin ich noch zu unsicher. Da weiß ich noch nicht zu viel darüber. Da muss ich erst noch ein bisschen reifer werden. Da muss ich erst mein Leben noch auf die Kette bringen, bevor ich diesen Schritt gehen kann. Weißt du, es gibt keine Messlatte, ab wann man in Gottes Familie hineinkommen kann. Es gibt nur einen Punkt, wie man in die Familie Gottes hineinkommen kann. Nämlich wenn ein Mensch sagt, Gott, ich hab nichts dir zu bringen. Verstehst du? Gott, ich bin noch schlechter, als ich eigentlich denke. Ja? Aber ich brauche dich, weil ich weiß, ohne dich irre ich auf dieser Welt herum, versuche ich mein Leben auf die Reihe zu bringen, aber weil spätestens mit dem Tod habe ich nichts mehr in der Hand. Gott, ich brauche dich. Ich bin auf deine Liebe angewiesen. Ich bin auf deine Vergebung angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass du mich einfach annimmst, so wie ich bin. Das ist der Punkt. Und wisst ihr, das tut Gott am liebsten. Er liebt es, Menschen anzunehmen. Und das in erster Linie darum, weil er dich geschaffen hat. Schau mal, Gott hat sich Gedanken über dich gemacht und hat dich so geschaffen, wie du bist. Das ist Gottes Gedanke gewesen. Muss uns immer wieder bewusst werden. Und das ist der Grund, warum er dich haben möchte. warum er dich herausreißen möchte aus der Sündhaftigkeit und dich hineinpflanzen möchte in seine Familie. Und wenn das nicht bei dir der Fall ist, dann wünsche ich dir, dass heute, dann muss heute der Tag sein, dass du sagst, Gott, ich komme zu dir. Auch wenn du noch nicht alles verstehst, auch wenn du nicht alles glauben kannst, heute muss der Tag sein. Lebe keinen Tag mehr länger außerhalb der Familie Gottes. Wisst ihr, als geliebte Kinder Gottes fordert uns Paulus in diesem Text heraus und sagt, du sollst dich deiner Identität gerecht kleiden. Ja? Das machen wir auch, oder? Bei verschiedenen Anlässen ziehen wir uns besonders an. Ja? Nicht identitätsgerecht, sondern vielleicht der Situation gerecht, an der Hochzeit, wie gesagt, wäre komisch, wenn du in Jogginghose ankommst, sagst, jo, heute heiraten wir mal. Ne? Nee, man zieht sich an wie auf einem Fest, wie es sich gebührt. Und Paulus fordert uns eben auch raus. Jetzt bist du ein Kind Gottes und pass mal auf, ich habe richtig gute Neuigkeiten für dich. Wie du dein Leben kleiden kannst. Nicht dein Äußeres, sondern dein Inneres. Wie du es bekleiden kannst. Und damit ein Wohlgeruch für andere Menschen bist, ein Segen bist für andere Menschen, ein Segen für dein eigenes Leben. Und dann schreibt er also, nachdem er uns jetzt gezeigt hat, wir sind sein heiliges Volk, wir sind seine Kinder, wir sind herausgewählt, wir sind von ihm geliebt. Schreibt er darum in Vers 12. Zweiten Teil. Darum kleidet euch nun in, und jetzt kommt eine Aufzählung, die wollen wir uns anschauen, in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wisst ihr, tiefes Mitgefühl oder ich weiß nicht, eigentlich Text heißt oder Erbarmen, ja, kann man auch sagen. Erbarmen. Ich glaube, wenn jemand wirklich verstanden hat, dass einem vergeben ist, welcher Charakter oder was für ein guter Charakter es ist, dass Gott Erbarmen ist, dann treibt es mich an, ebenso mit Menschen erbarmungsvoll und voller Mitgefühl mitzuleben, mitzugehen. Wisst ihr, anders, ich versuche mir manchmal das zu begreiflich zu machen. Was wäre, wenn es nicht in Gottes Charakter wäre, voller Erbarmen zu sein? Was wäre, wenn Gott kein Erbarmen, keine Gnade hätte? Was könnten wir tun? Nichts. Es wäre einfach so. Wir könnten noch so zu ihm gehen und sagen, bitte, bitte, sei mir gnädig. Er würde uns einfach ablehnen. Und wir könnten nichts dagegen tun. Hör mal. Das macht mich nicht nur froh, sondern das bewegt mich einfach, dieses Glück zu haben, dass Gottes Charakter Erbarmen ist. Dass er tiefes Mitgefühl hat. Wisst ihr, und dieses tiefe Mitgefühl, das wird sichtbar, indem er sich mit uns eins macht. Mitgefühl heißt, ich mache mich eins mit deiner Situation. Das ist, was es ist. Und er kommt in diese Welt und er kommt nicht, um zu richten, sondern er kommt, um zu retten. Und er erlebt so viel mehr Qualen und Dinge, als wir jemals in unserem Leben erleben werden. Und ich weiß nicht, ob dir das hilft, das zu wissen. Jesus hat sich nicht gescheut, dasselbe zu durchleben, mindestens dasselbe zu durchleben, wie du es durchlebst. Ängste, Unsicherheit in dem Sinn, was kommen wird, wusste er, ja, aber Unsicherheit darin, wie seine Kinder, wie seine Jünger darauf reagieren werden. Wie geht es dir, wenn du an die Gemeinde denkst, an einzelne Geschwister? Ich möchte mal so diese direkte Frage stellen. Geht es dir manchmal mehr eben um das Richten als um das Gewinnen? begegnet man mit oder in dir einer mitfühlenden, erbarmenden Person? Weißt du, bist du bereit, dich mit hineinzugeben in Situationen deiner Geschwister? Ich glaube, das ist ganz schön anstrengend, ganz schön schwer. Jeder von uns hat Geschichten und wow, da zu gucken, wo kann ich mich hineingeben? Wo kann ich den anderen wirklich mit einem tiefen Mitgefühl begegnen? Wo lasse ich mich auf die Situation des anderen ein? Wo teile ich Schmerz? Wo teile ich Leid? Wo teile ich Dinge im Leben meiner Geschwister? Mach sie zu meinem. Wisst ihr, ich habe gedacht, ich schreibe mir das mal, dieses Wort so auf mein Hemd, ja? Erbarmen. So, ich hoffe, dass es funktioniert hier. Na? Erbarmen, ja. In dem Wort steckt auch Arm drin, ja. Von daher kann man sich leicht merken. Erbarmen, ja. Wisst ihr, tiefes Mitgefühl zu haben, heißt wirklich auch einen langen Weg zu gehen, langen Atem zu haben. Der andere muss mir wichtig sein und ich muss bereit sein, mich hineinzubegeben, hineinzugreifen, hineinzugehen in die Situation des anderen. Wie geht es dir da so? Wie gut kennst du die Lebenssituationen deiner Geschwister? Wie bereit bist du zu sagen, ich gehe mit hinein? Emotional und eben auch praktisch. Paulus schreibt also, kleidet euch in Freundlichkeit. Wisst ihr, wörtlich heißt es hier, kleidet euch in Güte. Und um es noch komplizierter zu machen, die Grundbedeutung von Güte heißt Brauchbarkeit. Ja? Also hier geht es um Freundlichkeit, um die Güte, um Brauchbarkeit, dich brauchen zu lassen. Und das ist was aus meinem herzlichen Erbarmen heraus, da lasse ich mich gebrauchen. Da diene ich dem anderen, da setze ich mich in Bewegung, sodass der andere heil werden kann. Versteht ihr? Gemeinde ist nicht zu sehr immer nur um mich, sondern dass ich dafür Sorge trage, mithelfe, dass der andere heil werden kann. Dass der andere Hoffnung bekommt, dass er Freude erlebt, dass er ermutigt wird in dem, wer er ist und was er tut. Ich mal so ein Smiley auf meine Brust, okay? Hier so auf die Tasche. So. Ja, Freundlichkeit. Wie steht es um deine Freundlichkeit in der Gemeinde? Trägst du es an deinem Herzen? Dass wenn Menschen dir begegnen, sie sagen, Mensch, du bist so wohltuend. Und du redest nicht nur, sondern du investierst dich in mich. Hast du Freude, dich gebrauchen zu lassen? Das ist meine Frage. Kleidet euch in Bescheidenheit, schreibt der Paulus. Ich habe heute eben extra ein weißes Hemd angezogen, ja, weil es bescheiden ist. Ja. Aber trotzdem ist es sauber. Ja. Und es ist was Edles. Es trägt nicht dick auf, aber wisst ihr, bescheiden oder in Demut bekleidet zu sein, das ist wirklich eine große Herausforderung. Weil es im Grunde heißt, ich denke klein von mir und groß vom anderen. Ja, das heißt nicht, wiederum hier, ich mache mich immer, ach, ich bin ja so schlecht so, ne, diese Tour, sondern einfach zu wirklich nicht nur zu denken, sondern zu leben, den anderen mehr wertzuschätzen als mich selbst. Wow. Das geht vielleicht bei dem einen oder anderen ganz gut, ja. Aber es gibt auch so ein paar, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schwer ist, dass ich den höher schätze als mich selbst. Wisst ihr, aber wenn diese Haltung der Demut, der Bescheidenheit in einer Gemeinde lebt, dann glaube ich, ist so ein starkes Fundament. Und dann ist eine Gemeinde so liebenswert. Und dann ist das wirklich etwas Göttliches, was hier zum Ausdruck kommt. Weil Demut in dieser Welt kein so ein häufig vorkommender Wert ist. Weil es sehr, sehr viel hat es mit Wertschätzung zu tun und den anderen wirklich ehrlich zu achten. Und wisst ihr, was es tut, wenn ich höher über den anderen denke? Es wird Rücksichtnahme mit sich bringen. Und das ist, was Paulus schreibt. Kleidet euch in Rücksichtnahme oder Sanftmut. Wir machen mir mal zwei Augen auf den Rücken. Ja, ist kein Problem, wie es aussieht. Ja. Aber das, zwei Augen, genau. Einfach super. Ich spüre das. Das ist ein richtig tolles Auge. Ja, gut. Cool. Vielen Dank. Seht ihr, Rücksichtnahme ist so wichtig in unserer Gemeinde. Gerade im Hinblick auf das Miteinander der jungen, alten Generation, ich meine, da sprießt mein Herz, ja. Es liegt mir so am Herzen, weil ich darin aber auch den größten Schatz sehe. Wenn die Gemeinde jung und alt aufeinander Rücksicht nimmt, wisst ihr, häufig erlebe ich es, dass Jugendliche mit ihrer Meinung, mit ihrem Stil und auch mit ihren Impulsen eher so belächelt werden. Naja, die jungen Wilden so. Ne? Dass sie oft wenig Raum haben, sich wirklich in Gemeinde zu entfalten. Sie bekommen einen Jugendraum, da können sie machen, was sie wollen. Ja? Ungefähr. Auch nicht alles. Wisst ihr, und dann wird oft nicht verstanden, ja, aber warum kommen denn unsere Jugendlichen nicht mehr in Gottesdienst? Wo bleiben sie denn? Und dann ist große Enttäuschung. Ja, und dann wird geschimpft über die Jugend. Ich meine es jetzt sehr negativ, okay? Sorry, muss nicht das sein. Aber das ist, was mein Herz oft so trifft, weil ich denke, Mensch, Leute. Die Jugendlichen, die junge Generation beobachten die älteren Generationen sehr, sehr gut. Und wisst ihr, was das Gute ist? Sie lernen aus den Fehlern, die Alten gemacht haben. Ich bin ja jetzt, sage ich mal, mittendrin so, 35, ja, nicht mehr jung, nicht alt, irgendwie so bin ich, keine Ahnung, Identitätskrise. Nein, nicht wirklich. Aber versteht ihr, wo ich merke, die Jugendlichen fordern mich heraus. Weil ich denke, ja, ich habe aber schon eigentlich vieles erlebt und gelebt und ich weiß auch schon da einige Sachen, wie sie laufen sollten. Da hast du mir nichts zu sagen. Das ist mein stolzes Herz. Ne? Und dann sehe ich so einen 20-jährigen Prediger, der tausendmal besser predigt wie ich, der auf keiner Bibelschule war, aber der mit so einer Klarheit Gottes Wort auslegt, wo ich denke, Wahnsinn. Da möchte ich mich zurückstellen und sagen, geh du auf die Bühne und erreich du die junge Generation. Ihr Lieben, wir müssen Räume schaffen für diese junge Generation, dass sie leben darf in unseren Gemeinden. Und dass wir bereit sind, in Demut Rücksichtnahme zu leben. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren mal eine Begegnung mit einer alten Dame gehabt und das hat mich so bewegt. Ich hatte mit ihr über die Jugend gesprochen, über die Stile Musik und gefragt, wie geht es dir so damit, mit der wilden Musik und so, was gar nicht so wild war, aber egal. Und sie sagte, weißt du, wir Alten, hat sie gesagt, ja, sie durfte es sagen, wir haben doch schon alles gehört. Wir wissen doch schon alles. Wir haben schon so viele Predigten gehört und wir wissen auch, wo wir hingehen, wenn es hier mit unserem Leben zu Ende geht. Aber die jungen Leute, die brauchen Jesus. Und deswegen setze ich mich in den Gottesdienst mit der lauten Musik und ich bete für diese Jugendlichen. Und es erfüllt mich so, also nicht wortwörtlich, aber so, dass sie eben gesegnet wird in dem Maße, wenn sie sieht, wie die junge Generation anfängt, Jesus wirklich zu folgen. Mit ihrem Stil, mit ihren Fehlern. Genauso wie wir mit unseren Fehlern. Genauso auch Gemeinde bauen. Wisst ihr, und das ist gelebte Demut und Rücksichtnahme. Ich wünsche euch wirklich hinten auch die Augen, dass ihr einen Umblick habt und seht, was, welche Menschen um euch herum sind und welche Bedürfnisse da sind und dass wir darauf eingehen können. Und das Letzte, kleidet euch in Geduld. Ja, was ist dazu zu sagen? Geduld, ja. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ja, den Satz kennt man, ne? Vielleicht, ja. Geduld ist so eine Herausforderung, geduldig miteinander umzugehen. Wenn ich sehe, welche Geduld Jesus mit mir hat, da gibt er mir immer wieder die Chance, zu ihm zurückzukommen. Es gibt nichts, dass er jemals sagen würde, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du die Geduldslinie überschritten. Jesus ist so geduldig und ich fall hin und ich mache denselben Mist wieder und trotzdem schaut er mich mit liebenden Augen an. Er nimmt mich an. Er hat so viel Geduld mit mir. Wie steht es um unsere Geduld miteinander? Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder mit Geduld kleiden. Und wisst ihr, wir sind vielleicht ungeduldig mit dem Prozess, wie sich Menschen entwickeln oder wie sich auch die Gemeinde entwickelt. Und ich glaube, es ist auch wiederum ein Schlüssel zu sagen, Moment mal, es ist ja gar nicht meine Gemeinde. Wir sprechen über meine Gemeinde. In meiner Gemeinde passiert das. Ja. Es ist gar nicht meine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und er geht mit ihr den Weg. Manchmal nehmen wir uns Verantwortung, die uns eigentlich gar nicht zugesteht, die wir gar nicht auf uns nehmen müssen. Verantwortung über Menschen und über Gemeinde. Und wisst ihr, es kann sehr befreiend sein, loszulassen, sagen, Herr, nicht mein Tempo, nicht meine Vorstellung, sondern dein Weg, deine Vorstellung, es ist deine Gemeinde. Das ist entlastend, ihr Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr euch kleiden könnt mit einem weiten Kragen. Ja, habe ich das Hemd ein bisschen aufgemacht. Ja, dass euch nicht der Kragen platzt. Zum Abschluss sagt Paulus eben noch, ertragt einander. Oder geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander, wenn einem dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Ihr Lieben, darin müssen wir immer leben, bereit sein zu vergeben, einander zu tragen und zu vergeben. Er sagt, bekleidet euch im Vers 14 mit der Liebe, der Gürtel, der alles zusammenhält, oder das Band, das alles zusammenhält. Als letztes Beispiel würde ich dann dazu für meine Knöpfe nehmen, ja, die das Hemd zusammenhalten. Ihr Lieben, genau darum geht es, dass die Liebe Gottes in unserem Leben wirklich regiert. Weil Jesus uns geliebt hat, können wir andere lieben. Ich möchte euch einfach zum Schluss diese Frage stellen. Was glaubst du, wäre möglich, wenn unter anderem diese Kleidungsstücke die Werte eurer Gemeinde wären? Wenn jeder sich bereit erklären würde zu sagen, ab sofort ziehe ich immer, bevor ich hier losgehe in die Gemeinde oder überhaupt in den Tag, auf die Arbeit, bekleide ich mich mit diesen Kleidungsstücken bewusst. Ich lege sie an und gehe los. Was wäre möglich, auch hier in eurer Gemeinde? Wenn jeder es vielleicht nicht nur in seinem Herzen, vielleicht sogar auf einem Papier unterzeichnen würde, sagen, hey, mir ist es so wichtig und ich glaube daran, dass hierin der größte Segen für mich und für die Gemeinde, für meine Geschwister liegt. Was könnte passieren? Und vielleicht denkst du, ja, boah, wieder so ein Brett an Aufgaben, ja. Lieben, nochmal, es geht nicht in erster Linie darum, was wir tun, sondern wer wir sind. Und wir sind Kinder Gottes und wir sind erfüllt mit dem Geist Gottes, der uns befähigt, diese Dinge zu leben. Wenn du versuchst, aus dir selbst heraus diese Kleidung anzulegen, wirst du enttäuscht und scheitern. Aber vor diesem imaginären Kleiderschrank zu stehen und sagen, Geist Gottes, ich bete, dass du mein Herz, mein Leben erfüllst und dass du mich mit diesen Kleidungsstücken bekleidest. Wow, Gottes Kraft in dir. Möge Jesus durch seinen Geist, der in dir lebt, dich dazu befähigen, dass ihr eine Gemeinde seid, die ein Wohlgeruch ist für unseren Herrn und die es einfach liebt, miteinander zu ackern, zu kämpfen, Unkraut rauszurupfen, aber es eben auch liebt, zusammen zu feiern und die Gemeinschaft zu leben. Ich möchte uns gerne noch eine Minute Zeit geben, mal, wo wir kurz still werden und die Augen auch zumachen können, wo wir einfach das nochmal wirken lassen können, fragen können, dass Gott einfach persönlich zu dir spricht und dich auch vielleicht herausfordert, konkrete Schritte zu gehen. Und ich werde dann ein Gebet beenden.